In der heutigen Folge habe ich meine liebe Kollegin und Freundin Nicole Wehn zu Gast. Und wir sprechen darüber, wie es ist, den Weg zu finden, wer wir eigentlich sind und das auch zu leben, und zwar ohne Kompromisse. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets! Ich kenne Nicole über eine meiner internationalen Mastermind-Gruppen und habe mich mit ihr schon in Schloss Elmau in Südbayern unterhalten, tiefe Gespräche, persönliche und Businessgespräche geführt. Wir waren zusammen auf dem Virgin Voyage Cruise letztes Jahr in Griechenland und ich freue mich sehr, heute sie im Podcast für dich vorstellen zu dürfen mit all ihrer Vergangenheit. Nicole hat einen super spannenden Weg. Sie ist so voll die krasse Business Lady gewesen, wovon sie auch erzählt, ist durch das, was sie in ihrer Kindheit gelernt hat, von ihrem Vater übernommen hat, von ihren Eltern aus ihrem Elternhaus übernommen hat, auf so einen Pfad gestartet, wo sie viel Erfolg produziert hat, 60, 80 Stunden die Woche gearbeitet hat, rumgekommen ist, in den Staaten war, in New York gelebt hat, in London gelebt hat, eine Familie sich aufgebaut hat und irgendwann kurz vorm Burnout war und dann in wenigen Jahren beide ihre Eltern verloren hat und sowas wie so ein Weckruf hatte, ihr Business gestartet ist und dann festgestellt hat, nach und nach, nachdem das alles weggebröckelt ist, was sie vorher gelebt hat, wer sie eigentlich ist, und gibt heute in ihrem Business Frauen, die mit denen sie zusammenarbeitet, die sie ermächtigt dazu, ihr Business aufzubauen, ihre Personenmarke aufzubauen, ihr Personal Brand aufzubauen, das weiter herauszufinden, wer sie eigentlich sind, um das dann nach außen zu bringen. Aber in ihrer Arbeit geht es um viel mehr als Business. Deswegen ist diese Folge auch für viel mehr Menschen als für diejenigen, die sich ein Business aufbauen wollen, auch wenn es für die auch interessant ist, sondern es geht viel mehr um den inneren Prozess. Es geht um den inneren Prozess, auf dem Weg zu sein, immer mehr zu uns selbst zu finden und das loszulassen, was wir gelernt haben, die Glaubenssätze, die Gedanken, die Konditionierungen, die verkörperten Konditionierungen, die wir leben, die wir gar nicht als Konditionierungen erkennen, weil wir sie als Wahrheit leben, und wie wir da rauskommen, um dann in einem in Anführungsstrichen guten Marketing eher nicht das zu machen, was wir normalerweise machen, nämlich durch die Welt zu laufen und zu versuchen herauszufinden, was wollen die anderen von mir, was will mein Partner, was wollen die Männer, was wollen die Frauen, was wollen die Kinder, was wollen meine Eltern, was wollen mein Arbeitgeber, meine Kunden von mir, um dem zu entsprechen, sondern ganz im Gegenteil, herauszufinden, was macht mich eigentlich aus? Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich zeigen, rausgeben und dann den Mut zu finden, das tatsächlich zu tun? Darüber sprechen wir, und ich freue mich schon, wenn du eintauchen kannst in Nicoles Geschichte. Sie teilt sehr persönlich, was mit ihr passiert ist oder wie sie das erlebt hat. Und ich teile auch was von meiner Geschichte, weil wir da bezogen auf den Tod unserer Eltern einiges teilen, aber auch, weil wir damals in Schloss Elmau sehr tiefe persönliche Gespräche geführt haben. Und ich will da nochmal einhaken oder hake nochmal ein, und sie teilt, was das, was wir damals besprochen haben, bei ihr bewirkt hat. Das ist ein super persönliches Gespräch und ich hoffe sehr, 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 dass du eine ganze Menge mitnehmen kannst. Viel Spaß bei dem Gespräch zwischen Nicole und mir. Liebste Nicole, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich so. Für diejenigen, die das auch sehen können, es gibt ja wenige, die das auch auf YouTube angucken. Es sieht wunderschön aus heute bei dir. Ich kenne ja so den Look und den Hintergrund, aber heute hast du nicht nur fantastische Luftballons noch hinter dir wegen Celebration von deinem Event, sondern du passt selber auch noch farblich zu deinen Luftballons. Das finde ich ganz besonders schön.
Ja, du weißt ja, der Teufel steckt im Detail. Ne? Ja. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich passe immer zu meinen Luftballons. Das finde ich schon mal ein total geiles Kriterium. Ich freue mich, dass wir heute die Zeit haben, exklusiv zu sprechen. Und Ich will gerade direkt mal teilen, wir haben gerade eben schon vorher kurz gesprochen, geguckt, worüber wollen wir sprechen, worüber wir noch nicht sprechen und was ist irgendwie so spannend und interessant und habe gemerkt, weil du meintest, ja, lass mal das machen, was für deine Leute, die zuhören, interessant ist. Und da kam mir direkt der Gedanke, eigentlich möchte ich vor allen Dingen darüber sprechen, was für mich interessant ist. Ich bin immer so ganz egoistisch, nutze ich diese Interviews, um mit Leuten mal darüber zu sprechen, was ich eigentlich genau wissen möchte. Ich habe dich natürlich vermutlich, zu diesem Zeitpunkt habe ich das Intro ja noch nicht aufgenommen, aber wenn ich das aufgenommen habe, im Groben schon vorgestellt, und zwar meine persönliche Sicht auf dich. Aber ich möchte dir noch einmal kurz die Bühne geben und zu sagen, so professionell, wie man das so macht. Wie würdest du dich denn vorstellen, wenn du dich so professionell vorstellen würdest? Wer bist du, was machst du?
Du meinst die klassische Kernaussage im Marketing, oder wie? Also das,
whatever you feel like.
Auf ein Event gehe und sage, okay, also ich bin Nicole und ich helfe ehrgeizigen Selbstständigen und Unternehmerinnen dabei, eine Delle ins Universum zu hauen und das mit ganz, ganz, ganz viel Leichtigkeit und Freude und Authentizität.
Sehr geil. Dann lass uns da doch direkt ansetzen, weil die erste Frage, die mir kommt, ist, zu welchem Zweck eine Delle ins Universum hauen?
Oh, großartige Frage. Wozu? Ja, wozu das Ganze?
Wozu?
Ach, weißt du, ich bin der absoluten Meinung, dass die Zukunft weiblich ist. Und ich bin außerdem der Meinung, dass viele Frauen das noch gar nicht so richtig für sich selber, wie soll ich sagen, claimen. Also, dass sie das noch gar nicht so richtig für sich selber in Anspruch nehmen, sondern noch so ein bisschen warten darauf, dass irgendeiner kommt, der sie rettet. Ob das jetzt die Regierung ist oder die Gesellschaft oder der Arbeitgeber oder der Kunde oder der Coach oder wer auch immer. Ja, also, dass einfach irgendeiner kommt, kann auch ein Mann sein in dem Zusammenhang, irgendeiner kommt, der uns sozusagen rettet und dafür sorgt, dass wir ein glückliches und erfülltes Leben führen. Und ich durfte in meinem Leben durch das ein oder andere Erlebnis lernen, dass das alles schon in uns steckt und dass wir in unglaublicher Größe sein können, wenn wir das wollen, wenn wir entscheiden, dass wir nicht mehr warten wollen, sondern dass wir bewusst entscheiden, loszugehen. Und dann schlagen wir automatisch eine Delle ins Universum. Nämlich nicht nur in Form von unseren Beziehungen, die Beziehung zu unserer Familie, unserem Partner, unseren Kindern und uns selbst, sondern eben auch in allen anderen Kontexten auch. Und ich finde, jede Frau sollte auf diesem Planeten, und übrigens auch jeder Mann natürlich, ein, wie gesagt, glückliches und erfülltes Leben führen. Und das in Eigenverantwortung, in Selbstbestimmung. Und das ist, glaube ich, die Antwort. Ist es eine Antwort auf deine Frage?
Ja, glaube schon. Aber ich habe noch eine Anschlussfrage, und zwar was ich höre, ist selbstbestimmtes Leben führen und sich nicht zurückhalten und nicht warten, dass irgendjemand oder irgendetwas im Außen dafür sorgt, dass ich das kriege, was ich mir wünsche. Das verstehe ich total, bin ich auch sehr d'accord. Aber was genau meinst du mit Delle im Universum? Also, weil das kann ja Mannigfaltiges bedeuten.
Und die Frage ist immer, was es für dich bedeutet.
Was bedeutet es für dich?
Für mich bedeutet es, so diese Fülle auszukosten, die für jeden Tag da ist. Also in meinem eigenen Leben bedeutet es, dass ich dieses Feuer, das in mir ist, auch sehe und dass ich es erlaube, dass ich mir erlaube, sichtbar zu sein, und zwar in Wahrheit sichtbar. Und das, wie gesagt, egal in welchem Kontext. Und für mich bedeutet es auch, dass ich nachher, also es gibt auch so diese Sprüche, die wir so mit Anfang 20 alle kennen, ne? So dieses, später steht mal, wenn ich dann an der Himmelspforte stehe, steht dann da, sie hatte irgendwie the time of her life, und auf dem T-Shirt steht dann, ey, what a ride, ja, so in die Richtung. Und ich habe diese Leichtigkeit und Freude gehabt, als ich so 18, 19 war, ja, und diese Rebellin in mir voll ausgelebt und habe gemacht, was ich geil fand. Und ich habe mir das auch erlaubt, das zu sein. Und über die Jahre, die danach gefolgt sind und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich mehr und mehr mich selber eingeschränkt und immer mehr sozusagen mich klein gehalten, wenn du so willst, um nach außen hin irgendwas zu repräsentieren, und mich gar nicht mehr selber gefragt, was ich eigentlich will. Und ich glaube, dass wir dann im Universum etwas hinterlassen, wenn wir tatsächlich uns erlauben, so zu sein, wie wir sind und uns vor allem auch erlauben, uns selber wieder daran zu erinnern, wer wir eigentlich in Wahrheit sind und darauf zurückzukommen. Und dadurch wird dann jeder Tag, also so ist es in meiner Welt, dadurch wird für mich in jedem Tag, entdecke ich das Hier und Jetzt und die Schönheit und die Wunder, die mir begegnen, ohne getrieben zu sein von etwas, was in der Vergangenheit passiert ist oder etwas, was ich mir in der Zukunft wünsche, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu sein.
Warum verlieren wir das?
Das ist eine so gute Frage. Und in meiner Coaching-Ausbildung habe ich gelernt, dass wir alle als pures Sein geboren werden und dass dann aufgrund von Konditionierungen, von Werten und Weltanschauungen anderer, die wir ungefiltert übernehmen in unserer Kindheit, dass dadurch unsere Weltanschauung eingefärbt wird. Ja, dass wir eine gewisse Brille tragen. Also ich bin ja jetzt nur Brillenträgerin, aber selbst wenn du keine Brille hast, hast du eine gewisse Brille auf, wie du die Welt siehst, wie du sie interpretierst. Und je mehr dir erzählt wird, umso mehr übernimmst du das einfach vollkommen ungefiltert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ein Buch geschrieben, ja, und ich habe aber in der Schule gelernt, dass ich nicht schreiben kann. Ich habe in der Schule gelernt, dass ich nicht Englisch sprechen kann. Ich habe in den USA studiert, ja, ich habe lange Zeit in Amerika gelebt, aber ich hatte Lehrer, die mir gesagt haben, mit deinem Englisch wirst du nie auch nur ansatzweise das für deine Arbeit oder deine Karriere nutzen können. Und solche Aussagen, die gibt's ganz, ganz viele und die gibt's den ganzen lieben langen Tag. Und wir übernehmen die einfach so vollkommen, wie gesagt, ungefiltert. Und so verlieren wir in meinen Augen den Spaß, die Neugier, die Freude daran. Und es wird alles so, wir müssen genau wissen, wie es funktioniert. Es wird alles so, wir versuchen es zu kontrollieren. Wir versuchen, perfekt zu machen, etc. Und ich glaube einfach, dass es was Gesellschaftliches auch ist, ja, etwas extrem Gesellschaftliches, weil unsere Eltern haben das nicht gelernt und deren Eltern haben das nicht gelernt, sondern all die haben immer ihr Leben geführt, entsprechend der Erwartungen der anderen. Und ich glaube, wir sind halt so die erste Generation, und ich weiß, du und ich, wir sind ja ähnlich alt, ja, wir sind die erste Generation, die das überhaupt in Frage stellen, ja, die überhaupt entdecken, dass wir Gefühle haben und dass die Gefühle uns ein Kompass sind, etc. Und ich habe von meinen Eltern gelernt, dass ich meine Gefühle besser unterdrücke, ja, dass ich so rumheulen soll, nicht so anstellen soll, etc. Und so haben wir alle ähnliche Geschichten. Und ich finde, es ist ein Riesengeschenk, und das ist für mich auch die Delle übrigens, dieser Ripple-Effekt, den das hat, wenn du anfängst, dich mit dir selber zu befassen und wieder zurückzukommen zu dem, wer du eigentlich im Ursprung bist, im Kern deines Seins bist. Und in einer Selbstoptimierungswelt, in der wir ja leider auch stecken, wo jeder versucht, immer der Beste zu sein, habe ich für mich persönlich entschieden, dass ich nicht die Beste sein will, sondern ich möchte einfach anders sein. Ich möchte meine Andersartigkeit, die übrigens jeder hat, ausleben. Und ich möchte, dass jeder Tag einfach für mich selber neu beginnt, wie so ein clean slate, weißt du, ein weißes Blatt Papier, auf dem ich neu meine Geschichte schreiben kann, egal von dem, was ich für Geschichten über mich schon gehört habe.
Voll gut. Ich würde gerne noch mal kurz was zu deinem Weg hören, weil du hast ja verrückte Zeiten erlebt. Du hast irgendwie in den Staaten, ich glaube in New York gelebt eine ganze Weile. Du hast für die Formel 1 gearbeitet. Was hat es mit dem Weg auf sich? Weil du bist ja heute ganz woanders. Du bist selbstständig, du bist Unternehmerin. Das ist ja ein großer Schwenk. Wie bist du nach Amerika gekommen? Wie bist du zur Formel 1 gekommen?
Also, wenn du mich früher gefragt hättest, hätte ich gesagt, es war alles Zufall.
Ja.
Ist alles zufällig passiert. Nein, also ich glaube, ich bin selber in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Meine Eltern waren schon Unternehmer. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, bleib bloß festangestellt. Das ist viel sicherer. Und diese, auch das ist zum Beispiel so eine Aussage, die ich einfach übernommen habe, obwohl, glaube ich, in mir schon immer eine Unternehmerin geschlummert hat. habe ich das einfach so für bare Münze genommen. Ich habe BWL in Amerika studiert, weil mein Vater der Meinung war, dass Marketing ein gutes Fach für mich ist, weil ich bin kreativ, aber ich kann nicht malen. Also studier du mal besser Marketing. Und das Interessante daran ist, dass mir das bis vor 2, 3 Jahren gar nicht klar war, dass das der Grund ist, warum ich überhaupt heute das mache, was ich mache, ja, sondern dass ich wirklich geleitet war von eben der Weltanschauung eines anderen, in dem Fall meines Vaters. Und wie bin ich da hingekommen? Ich habe als Kind schon immer, ich war schon immer ein großer Fan von den USA. Also ich habe schon immer diese amerikanischen Serien gerne geguckt, als es noch analoges Fernsehen gab. So sonntags morgens um 7 Uhr irgendwie mit 10 Jahren analoges Fernsehen geguckt und diese amerikanischen Sitcoms. Die hatten es mir ganz besonders angetan. Und vor allem die, wo es auch Teenager gab, ja, also oder so, die alle in die Highschool gegangen sind. Und ich habe gesagt, ich will auch nach Amerika in die Highschool. Ja, das will ich auch haben. Und dann haben sich meine Eltern in dem Jahr getrennt, in dem das für mich schulisch möglich gewesen wäre, ohne ein Jahr wiederholen zu müssen. Und ich war irgendwie darauf gepolt, dass ich kein Jahr wiederholen will. Also bin ich nicht in die USA gegangen und war nicht auf einer Highschool, weil ich eben in dem Jahr, wo meine Eltern sich getrennt haben, das Gefühl hatte, ich kann nicht weg. Ich habe die Rolle meines Vaters im Haushalt übernommen und für mich war das wirklich so das erste richtig einschneidende Erlebnis, das ich hatte, wo ich meine eigenen Bedürfnisse hinter die von anderen gestellt habe.
Wie alt warst du da?
16 war ich. Also ich war fast 16, ja. Und das Interessante daran auch war, dass meine Eltern sich getrennt haben, ohne sich jemals zu streiten. Also ich meine Eltern nie streitend erlebt. Das heißt, für mich war es ein traumatisches Erlebnis, weil ich es nicht habe kommen sehen. Ich glaube, es ist für die meisten Kinder tatsächlich so, dass sie es nicht kommen sehen. Und ich habe mir jahrelang die Geschichte erzählt, dass ich doch alt genug war, um das zu verstehen, weil ich selber auch schon Beziehungen hatte und mich auch schon getrennt hatte und so weiter. Und mittlerweile aber auch weiß, dass das für mich, dass ich damals auch noch ein Kind war und dass ich auch immer noch an einem Punkt war, wo ich gebraucht hätte, dass meine Eltern mich dabei unterstützen, das zu verarbeiten. Das haben sie aber nicht getan, weil wir hatten eben schon die Gesellschaft oder die Generation vor uns, die waren nicht wirklich so richtig selbstreflektiert, die Generationen vor uns. Und ich bin dann daraufhin, weil ich eben zu Hause geblieben bin, hat sich die nächste Gelegenheit für mich ergeben, als ich dann Abitur hatte, dass ich in die USA zum Studieren gehe. Das war dann so der nächste Traum, ne? Zu sagen, okay, gut, Highschool hat jetzt nicht geklappt, dann gehe ich eben zum Studieren rüber. Und ich hatte das wirklich als, also heute würde ich sagen, ich habe das manifestiert. Aber damals habe ich gesagt, es war Zufall, dass halt irgendeiner daherkam, der gesagt hat, hier, ich bin übrigens Professor an der Universität Syracuse im Staat New York und wenn du willst, kannst du dort BWL studieren mit Schwerpunkt Marketing und zufällig war es ja auch das, was mein Vater mir empfohlen hat zu studieren und so bin ich nach Amerika gegangen. Und heute weiß ich aber, dass ich das habe ich alles selber entschieden, ich habe da selber bewusst die Entscheidungen getroffen, um eben da überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Und bei meinem Studium in den USA war ich, glaube ich, das allererste Mal frei und habe das allererste Mal wirklich ein Leben gelebt, das ich geil fand, ja, die Sachen gemacht, die ich gut fand, wie das halt so ist, wenn du ins Studium gehst, ja, oder wenn du überhaupt aus dem Elternhaus rausgehst. Und ich glaube, heute rückblickend war das die Zeit, wo ich am ehesten so war, wie ich bin, tatsächlich, weil ich da keine Angst hatte. Da gab es noch nicht genug Erfahrungen, um Ängste zu haben. Und dementsprechend war ich da total vogelfrei, total abgefahren. Ich habe mega Spaß gehabt in den USA. Ich habe da gerne gelebt und bin dann auch geblieben nach dem Studium. Ich habe das abgeschlossene Studium und habe noch 2 Jahre länger in New York City gelebt und habe dort gearbeitet. Und für mich war das der Traum. Ja, also es war echt, New York ist bis heute meine Lieblingsstadt tatsächlich. Manhattan, in Manhattan zu leben, war a dream come true für mich, ja, wirklich so richtig besonders. Und ich wäre da auch geblieben tatsächlich, wenn ich nicht die Herausforderung gehabt hätte, dass der Job, den ich da gemacht habe, überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Ich habe damals in so einem Health Food Company habe ich gearbeitet. Die ganzen Birkenstockträger waren das damals. Das war auch so, ja, also wir reden hier ja Ende 90.
Ja, da waren die Leute hip.
Wo das alles noch so total die Birkenstockträger waren, ja. Und genau in so einer Industrie habe ich gearbeitet und ich wollte dann wechseln, weil ich hatte eine Freundin, die hat für eine Modelagentur mit Männern gearbeitet und die war auf diesen ganzen hippen Partys eingeladen, ja, also wirklich die VH1 Fashion Awards und also da hat's mich überall mit hingeschleppt und ich dachte mir so, wow, was für eine Welt, ja, diese Glitzerwelt der Schönen und Reichen und da wollte ich auch arbeiten, aber mit dem Arbeitsvisum war das für mich nicht so leicht und so bin ich so ein bisschen den Brotkrumen des Lebens gefolgt, weil ich habe jemanden in einer Bar kennengelernt, der in der Formel 1 ein sehr hohes Tier war. Und mit ihm zusammen dann oder zu ihm bin ich dann nach Hamburg gewechselt bei einer zu einer Sportmarketingagentur und habe angefangen für die Formel 1 zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist alles so, hört sich alles so zufällig an. Aber am Ende des Tages war es auch meine Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt mal nach Hamburg und guck mir das mal an mit der Formel 1. Dann habe ich über Hamburg jemanden in London kennengelernt, ja, über die Formel 1. Und dann bin ich in London, nach London gewechselt zu einer anderen Sportmarketingagentur. Und am Ende des Tages habe ich 5 Jahre in der Formel 1 gearbeitet und im America's Cup segeln. Und ja, wenn du mich fragst, wie bin ich da hingekommen? Ich habe da einen in der Kneipe kennengelernt.
Ja, krass, Wahnsinn.
Ja. Total krass. Ja, und dann der Bogen zur Selbstständigkeit. Für mich war es immer kein Thema. Ich habe immer gesagt, nee, mache ich nicht, weil mein Vater hat mir ja gesagt, es sei nicht so sicher.
War dir das bewusst? Also war dir das be also hättest du das so formuliert? Ich mache mich nicht selbstständig, weil mein Vater hat gesagt, das ist nicht sicher. Oder
Nein.
war das in deinem Bewusstsein einfach gar nicht eine Option?
Ich habe mit meinem Vater einmal, als ich aus New York wiederkam, hatte ich einmal mit meinem Vater eine Unterhaltung, wo ich gesagt habe, ich möchte bei ihm in der Geschäftsleitung einsteigen, in seiner Firma. Weil mein Vater hatte Diskotheken und zwar nicht so kleine Clubs, sondern so diese Großraumdiskotheken, die in den 80ern und 90ern super, super beliebt und erfolgreich waren. Und mein Vater hat damals sich das überlegt und dann hat er zu mir gesagt, das ist kein Ort für eine Frau. Ich würde dich gerne als Geschäftsführerin, ich glaube, dass du das kannst, als Geschäftsführerin zu arbeiten. Aber ich will nicht, dass wenn du mal Familie und Kinder hast, da kommt der nächste Glaubenssatz, wenn du mal Familie und Kinder hast, dass du dann in so einer Rolle bist, wo du einfach nachts arbeitest, weil so wirst du nie einen Mann finden. Nächster Glaubenssatz. Also diese Sätze alle aufgearbeitet. Wenn du mich fragst, wusste ich das damals? Nein. Ja, und ich habe dann damals war das für mich alles so, ja, hat er recht, ne? Also stimmt ja, nachts arbeiten ist auch anstrengend, ne? Und dann habe ich immer dann frei, wenn alle anderen arbeiten und umgekehrt. Also ich arbeite dann.
Was bei mir direkt kommt, ist, wieso würde man als CEO von der Firma nachts arbeiten? Man lässt doch die anderen arbeiten.
Weil du im Geschäft sei. Also das war halt, mein Vater hatte über 200 Angestellte und zwei Diskotheken zu dem Zeitpunkt. Und da musst du, der Geschäftsführer muss vor Ort sein. Der Geschäftsführer muss den Laden sozusagen rocken. Das ist nichts mit, ich
Okay.
ziehe mich da mal raus und bin irgendwie so eine, ne? Trete nur auf und lass die anderen für mich arbeiten, sondern das war halt einfach so, ne? Und ich glaube, wenn du dich mit Menschen unterhältst, und ich meine, das war doch bei dir in deinem Studio auch so, als du dein Studio geführt hast, hättest du dich da rausziehen können?
Nee, aber ich war auch kein CEO. Ich war Yogalehrerin und wollte halt dann unterrichten und habe, weiß ich, bin den nicht, komme ja nicht aus dem Business oder Marketing, sondern ich habe mein Studio gehabt und habe dann, also ich habe Yoga unterrichtet und dann habe ich einen Raum gemietet und dann habe ich andere Lehrer dazu geholt. Aber ich hatte nicht, ich weiß, ich hatte nicht die Absicht, ein Unternehmen zu führen. Ich wollte Yoga unterrichten und das war irgendwie eine schlaue Idee, es so zu machen. Aber ich bin nicht dahin gegangen mit so, ich bin jetzt Chefin von einem Yogastudio und habe Leute dafür. Also die Intention war eine ganz andere. Das, weil
Ich
du
glaube, mein
warst ja
Vater
nicht.
hat das auch so
Ja.
nicht gesehen, sondern der hat seine Rolle immer gesehen, dass er halt praktisch der Geschäftsführer ist und ich hätte die Rolle der Personalverantwortlichen gehabt. Ja, also ich hätte
Ja.
das Personal geführt und dafür musst du da sein. Mein Vater hat immer
Ja.
zu mir gesagt, wenn du nicht da bist, tanzen sie dir auf der Nase rum.
Ob das
Aber wenn
wohl
du
auch ein
nächsten,
Glaubenssatz ist?
ja, ob das wohl auch ein Glaubenssatz ist? Ich sag dir, ich könnte, also manche Unterhaltungen mit meinem Vater, der ist leider ja auch nicht mehr auf dieser Erde, die kann ich so krass Revue passieren lassen und denke mir immer so, okay, Glaubenssatz 1, 2, 3, 8, 20, 25. Und es ist so interessant. Ich sag ja, ich habe es einfach vollkommen ungefiltert übernommen und als Wahrheit akzeptiert. Und ich weiß, dass das einfach normal ist, ja, oder war, ja. Und nee, mir war vieles nicht bewusst. Mir ist vieles erst in den letzten 4 Jahren bewusst geworden, tatsächlich durch die Selbstständigkeit, weil ich glaube, Es gibt keinen Selbst- oder Persönlichkeitsentwicklungsbeschleuniger wie die Selbstständigkeit. Also an keinem anderen Ort musst du dich schnell entwickeln, wenn du dabei bleiben willst, ja, weil du sonst irgendwann aufgibst. Das
Ja.
ist mein Glaubenssatz.
Naja, ich finde, dann, also Partnerschaft und Kinder haben sind auf jeden Fall Orte, an denen man irgendwie auch nicht drumherum kommt, sich schnell weiterzuentwickeln, in meiner Welt zumindest. Man gibt dann nicht auch, oder in Partnerschaft eventuell schon, aber auf jeden Fall gehört Unternehmertum definitiv dazu.
Und du
Also
hast
hat dein
so
Papa.
recht natürlich, ja,
Ja.
natürlich als Mutter und als Ehefrau natürlich.
Ja.
Also das ist echt krass.
Ja. Also dein Papa hat gesagt so, nee, nee, Nicolchen, du gehst mal schön, machst mal was Ordentliches.
Du gehst schön stempeln.
Ja. Und was hast du dann gemacht?
Ja, also ich bin dann eben, wie gesagt, in der Formel 1 gewesen, ein paar Jahre. Das fand er natürlich cool. So kam er dann
Okay.
auch immer kostenfrei an irgendwelche Karten ran über mich auch und war dann auch bei diversen Rennen. Ich war damals auf über 30 Formel-1-Rennen, obwohl ich selber überhaupt gar kein Formel-1-Fan bin. Das ist auch nochmal echt interessant. Ich habe es tatsächlich mehr oder minder gemacht, weil er es cool fand. Und das war mir damals natürlich auch nicht bewusst, ja. Also all diese Dinge, die ich heute weiß, rückblickend, habe ich damals nicht wahrgenommen, tatsächlich. Ich war dafür überhaupt gar nicht empfänglich. Sondern ich hatte auch, also auch so dieses Selbst, wer bin ich, etc. Solche Fragen habe ich mir überhaupt gar nicht gestellt. Die habe ich mir tatsächlich erst gestellt, als meine Mutter plötzlich verstorben ist. Und vor 5 Jahren mit 62 oder 63 war sie von heute auf morgen tot im Garten lag. Da habe ich das allererste Mal mir selber die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Und warum hetze ich so durchs Leben? Warum renne ich so von Job zu Job und warum bin ich immer so gefühlt getrieben von meinem gesamten Sein?
Was war mit deiner Mutter? Was ist da passiert?
Also meine Mutter lag einfach tot im Garten. Plötzlicher Herztod ist die offizielle Diagnose gewesen. Kurz vor Weihnachten, also erstes Adventswochenende. Ich habe noch einen Tag vorher mit ihr ganz normal telefoniert und hab dann montags morgens kam mein Mann mich im Büro überraschen und ich bin ihm freudig entgegengelaufen und habe gesagt, Mensch, Schatz, toll, dass du da bist. Und er sagt zu mir, es gibt schönere Gründe, um hier zu sein. Und dann habe ich in dem Moment gesehen, dass er Tränen in den Augen hatte. Und dann sagt er zu mir, deine Mutter ist tot. Und dieser Satz war für mich so surreal, dass ich erstmal zurückgefragt habe, meine Mutter oder deine Mutter? Also es war so, weil meine Mutter so jung war, ja, meine Mutter war 63 und nur 22 Jahre älter als ich. Und ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht, um überhaupt aus diesem Schockzustand rauszukommen. Dieses erste Jahr war ein Funktionieren. Heute rückblickend weiß ich, dass ich dieses Jahr nur funktioniert habe. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, sozusagen, habe ich halt eben mich selber gefragt, was will ich eigentlich, wenn ich jetzt noch 22 Jahre zu leben habe? Wie möchte ich da leben? Wie möchte ich für meine Kinder da sein? Was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Welche Welt möchte ich hinterlassen? Und da kommen wir wieder zum Universum zurück. Ich hatte bis dahin mich nur so als kleines Licht gesehen und als kleines etwas, das so vor sich hin plätschert, wenn du so willst, oder mehr oder minder durchs Leben rast. Und dieser Tod meiner Mutter hat mich dazu gebracht, umzudenken und mich wirklich zu fragen, wer ich bin.
Seit wann lebt dein Vater nicht mehr? Ist der vorher gestorben oder danach?
Mein Vater ist 3 Jahre vorher, auch kurz vor Weihnachten, gestorben. Und mein Vater war aber krank. Bei ihm habe ich irgendwie gefühlt die Uhr ticken gehört, wenn du weißt, was ich meine. Also mein
Ja.
Vater hatte Krebs 5 Jahre vorher und
Ja.
das war irgendwie schon so der Startzeitpunkt, wo ich dann nicht mehr erwartet habe, dass er noch so viel älter wird. Und mein Vater ist immerhin 70 geworden. Also meine Mutter ist
Ja.
eben 63 nur geworden. Und meine Mutter war immer super quietschfidel, ja. Die war super schlank, die hat sich viel bewegt, die hat gesund gegessen. Geraucht hat sie. Die Bitch-Zigarette, kann ich da nur sagen. Beide meine Eltern haben geraucht und für mich persönlich echt der absolute Super-GAU gewesen, weil meine Mutter war auch meine engste Vertraute und wie meine beste Freundin. Ich habe jeden Tag mit meiner Mutter telefoniert und dass ein Mensch so schnell weg sein kann und das Leben so plötzlich vorbei sein kann und trotzdem so einfach weitergeht, hat mich unfassbar schockiert. Also sie ist praktisch gestorben und ich habe das Haus aufgelöst mit meiner Schwester zusammen und habe eine Woche später Weihnachten mit meinen Kindern gefeiert, als wäre nichts passiert. Das war beim Tod meines Vaters schon so. Den habe ich beerdigt am 22. oder den haben wir beerdigt am 22. Dezember. Bin am 23. Dezember morgens um 6 damals von Frankfurt nach London, wir haben damals in London gelebt, nach London zurückgeflogen und habe am 24. mit meinen Kindern Heiligabend gefeiert. Und ich weiß damals noch, dass ich das erste Mal geweint habe, so kurz vor Silvester. Also weil ich einfach so unter Strom auch war. Und für alle, die selber Eltern sind oder wissen, wie das halt ist, für die Kinder läuft ja die Zeit einfach weiter. Ja, für die Kinder hält nichts an. Und für mich hat irgendwie schon die Zeit anhalten wollen, aber es war kein Raum dafür da.
Ja.
Ich habe mir keinen Raum genommen.
Ja, krass. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Mein Vater ist am 23. Dezember gestorben.
Ja.
Und wir haben dann Weihnachten gefeiert.
Ja. Wie alt waren deine
Kinder? Die Beerdigung war danach 72, also auch nicht so wahnsinnig alt.
Deine Kinder, wie alt waren die zu dem Zeitpunkt?
Es ist, warte mal, 2017 war das. Das ist jetzt 6 Jahre her, also 6 und 10.
Ja.
Ja, ungefähr.
Ja.
Ja, also ich weiß, es ist schon verrückt, dann so weiterzumachen, ne?
Ja, das ist eben genau das, was mich so schockiert hat, weißt du? Ich bin, also bei meinem Vater war es nicht ganz so hart für mich, weil ich, wie gesagt, durch die Krankheit, ich hatte so das Gefühl, er wird eh nicht so alt. Aber bei meiner Mutter war das immer so, ihre eigene Mutter ist 84 geworden. Du denkst halt, dass du Jahre hast, Jahrzehnte hast, Zeit hast, miteinander. Und ich bin froh, dass ich mit meiner Mutter so viel Zeit hatte, weil ich war 41 zu dem Zeitpunkt und ich hatte viele Jahre mit ihr und es gab auch nichts, was ungesagt geblieben ist zwischen uns, aber es war viel zu früh für mich.
Mhm.
Genau. Und wenn dir so die Endlichkeit des Lebens mal vorgeführt wird, dann, also bei mir, das kannst du vielleicht nachvollziehen, ist halt dann genau das passiert, dass ich mich gefragt habe, wie möchte ich denn jetzt, ab jetzt leben? Und wie möchte ich sein? Und das war eine Frage, die ich mir vorher nie gestellt habe. Nie. Ja. Das war auch mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich habe das Buch geschrieben, weil meine Mama hat immer gewartet. Meine Mama hat darauf gewartet, dass irgendeiner kommt und mit ihr in Urlaub fährt oder mit ihr irgendwas unternimmt oder sie zu uns fährt und die Enkel sieht. Vielleicht noch doch noch mal irgendwann einen Mann kennenlernt und dieses Warten, dieses immer darauf warten, dass einer kommt und dich rettet, wenn du so willst. Das ist etwas, was wir, glaube ich, alle lernen, dass das so ist. Ja, wir lernen, dass irgendwann Prince Charming kommt und wir die Traumhochzeit haben und die Traumkinder oder was auch immer deine Lebensvorstellung ist und dass jetzt eine Beförderung ist, eine Schulausbildung, überhaupt irgendetwas, was passiert in unserem Leben? Wir warten darauf, dass es passiert. Und ich wünsche mir eine Welt, in der wir nicht mehr warten, sondern in der wir einfach losgehen und das Leben voll ausschöpfen und voll auskosten, weil es eben so kurz ist und weil es so fragil ist, so zerbrechlich. Und ja.
Was hast du dann... Wie hat sich das denn für dich weiterentwickelt oder was hast du dann entschieden? Was du sagst, du hast ein Jahr funktioniert und dann bist du wieder aufgewacht und dann hast du dich direkt selbstständig gemacht oder was war dann sozusagen, was ist deine Antwort, deine innere Antwort gewesen auf das Aufwachen?
Also ich war schon selbstständig zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben ist. Ich habe mich 2018, also meine Mutter ist im Dezember 2018 gestorben und ich hatte mich im März 2018 selbstständig gemacht. Jetzt nicht genau vor, jetzt wo wir das Interview aufnehmen, vor 6 Jahren. Und ich habe erstmal so weitergemacht wie vorher, ja. Also ich bin ganz normal, deswegen dieses erste Jahr bis zu Weihnachten 2019 habe ich einfach weitergemacht und habe mich voll in die Arbeit gestürzt, weil das ist das, was ich am besten konnte. Machen, viel machen, mehr machen, weitermachen, bloß nicht anhalten, bloß nicht irgendwie sich mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzen, sondern lieber die eigenen Gefühle wegdrücken oder in sich in Arbeit ersticken, wenn du so willst. Und ich bin dann 2020 im Frühjahr habe ich mein Online-Business gestartet. Und dieses Online-Business hat mich auch wieder beschäftigt. Also ich war auch in dieser Zeit wahnsinnig getrieben, war auch sehr schnell sehr erfolgreich. Ich habe von 0 auf 100.000 Euro Umsatz in 10 Monaten in diesem Jahr mein Business hoch, nenn es mal skaliert, for a lack of better word. Aber so richtig skaliert hatte ich es noch nicht, aber auf jeden Fall von 0 auf 100.000 Euro wachsen lassen. Und ich habe mich total ausgebrannt in dieser Zeit. Da war ja auch das Covid-Jahr, diese Lockdowns und die Angst, die rumwaberte und so weiter. Und ich habe mich irgendwann in diesem Jahr, bin ich aufgewacht in Form von, dass ich mich gefragt habe, ob das hier der Grund ist, warum ich jetzt hier meine Arbeit mache, ja, dass ich in einem erneuten Hamsterrad stecke, dass ich mich wieder an den Rande eines Burnouts bringe, weil da war ich schon mal, als ich noch angestellt war, damals in Leitungsfunktion, als ich Mutter geworden bin, also deswegen, du hast vollkommen recht. Wir werden Mutter und ich habe versucht, so weiterzumachen wie vorher und habe mich total ausgebrannt. Und so war es wieder. Ich habe versucht, weiterzumachen wie vorher und habe mich wieder ausgebrannt und habe mich dann auf die Suche begeben, ja, also auf die Suche herauszufinden, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich wieder an diesem Punkt bin, warum ich wieder in einem Hamsterrad sitze, obwohl es doch eigentlich Freiheit und Selbstbestimmtheit und all diese wundervollen Flexibilität und so weiter, diese ganzen Dinge bringen sollte, die Selbstständigkeit. Und ich
Ja,
bin
das
dann
Business soll es bringen, das ist vielleicht, da sind wir
hey.
schon.
Auch geil, ne?
Das ist auch geil, ja. Ja, wenn wir nur nicht so viel da reinfuschen würden.
Ja, genau. Und das Ding ist halt, es war halt, wer ich war, ne? Also
Ja.
dieses Getriebensein, das ist die Art und Weise, wie ich war. Wie ich gelernt habe zu sein über die vielen Jahrzehnte Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und die Formel 1 hat dazu beigetragen. Das war ein ziemlicher Hochfrequenz, 80, 60 bis 80 Stunden in der Woche, wenig Schlaf. Echt, das war ein totaler Knochenjob. Das hört sich so unglaublich golden an. Das war aber echt ein Knochenjob. Da habe ich so wenig geschlafen und den könnte ich auch heute gar nicht mehr machen. Ja, es ist 20 Jahre her, dass ich da gearbeitet habe. Da war ich, angefangen habe ich mit 23, da ging das noch. Ohne Kinder, ohne Partner, ohne einen festen Wohnsitz. Ja, da konnte ich so viel arbeiten. Heute, wenn ich heute eine Nacht wenig schlafe, bin ich 2 Tage nicht zu gebrauchen.
Ja.
Ich brauche Rückzugsorte und Meditation und Me-Time und Alleinsein und so. Ja, und damals war ich noch voll im Außen fest und voll im Außen, auch von außen auch motiviert. Und naja, dieses Ausbrennen war halt, wer ich war, ne? Also so habe ich halt gelebt. Ich habe auch immer gewartet darauf, dass irgendwas passiert. Und in der Zwischenzeit habe ich halt Vollgas gegeben. Und so habe ich das im Business auch gemacht.
Ja, da habe ich einen Gedanken zu, beziehungsweise auch eine Nachfrage dazu, wie du das sozusagen heute in dir darauf achtest, dass das nicht wieder passiert, weil das, was ich interessant finde, was du gesagt hattest, deine Mutter hat ja irgendwie immer gewartet und ich bezogen auf die Art und Weise, wie du dann mit der Trauer umgegangen bist. Ich glaube, es gibt zwei Typen, ja, wahrscheinlich mehrere, aber ich sag mal im Groben, ne? Irgendwie so, ich sag mal, Hyperfunctioning, wenn irgendwas los ist, dann gehen wir irgendwie in den Funktioniermodus und schalten alles andere aus. Gehöre ich auch definitiv dazu. Ich mache dann einfach, weißt du, ich gehe nicht mehr auf Klo, ich schlafe nicht mehr gar nicht, sondern das funktioniert funktioniert irgendwie einfach. Ich weiß noch, früher, als ich im Café gearbeitet habe, habe ich 10 Stunden Geschichten geschoben, ohne ein einziges Mal zur Toilette zu gehen. Total absurd. So, also einfach in diesem Hyperfunctioning, ne, unter Stress oder unter Druck. Und das andere, ich glaube, es gibt die anderen, die dann halt nicht mehr funktionieren, die sich sozusagen in den Gefühlen verlieren und dann gar nicht mehr funktionieren. Aber auch, also beides ist ja nicht präsent und wach und mit dem Prozess und in Verarbeitung. Und ich glaube, dass viele von uns die Tendenz haben, das eben wie du sagst, ne, gründest du ein Business, weil du diese ganzen tollen, fancy Sachen willst, wie Freiheit und Unabhängigkeit und Flexibilität und bla bla bla. Und dann bringst du dich aber mit ins Business und sitzt irgendwie in der gleichen Kiste wie vorher, weil es eben nicht darum geht. Und das, was ich gerade, also lange Rede, kurzer Sinn, wo du gerade meintest, ich habe einfach so, du hast dann so wahnsinnig viel getan. Und was ich mich frage, ist, was machst du denn, um nicht da reinzugehen, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, oder um dich zumindest mal wieder rauszuholen aus diesem Modus von funktionieren, weil das ist ja, muss ja nicht nur ein, bei mir zumindest ist das so, es muss ja nicht ein Tod von einer mir nahestehenden Person sein, es kann ja auch einfach, ich will jetzt Zahlen erreichen oder ich bin gerade in einem Launch oder mein Kind ist gerade krank oder keine Ahnung, übernächste Woche ist der Geburtstag von meinem Partner und ich muss, also dieser Stress oder dieser Druck, der kann ja durch kleinste Dinge entstehen oder wir können uns den ja durch kleinste Dinge machen und bringen uns dadurch wieder in diesen, wie auch immer unser Modus ist, in die Resignation oder ins Drama oder eben in diesen Hyperfunctioning-Modus. Wie ist sozusagen deine Umgehensweise damit, jetzt wo du weißt, dass das so dein Modus ist?
Also für mich ist es, Vorbeugen ist besser als Heilen tatsächlich. Also sprich, dass immer dann, wenn ich, also um es genau zu nehmen, jeden Tag habe ich meine oder mir Routinen etabliert, wo ich mich darum kümmere, dass ich selber reguliert bin. Weil ich habe gelernt, dass immer dann, wenn ich in diesem Hyperfunction-Modus bin, wie du es genannt hast, also in diesem Fight-Modus bin, ja, dass mein Nervensystem dysreguliert ist, und das für mich eins der Warnsignale ist, wo ich einfach noch mehr auf mich achten muss, anstatt mehr zu machen, mehr auf mich achten muss oder sollte. Und was ich dann oder möchte, weil in diesem Zusammenhang ist es dann so, dass ich mich noch mehr um mich selber kümmere. Das kann ich aber nur und das kann ich auch nur merken, wenn ich vorher schon mich darum gekümmert habe, dass ich auf einem gewissen Niveau bin, was meine Regulation angeht. Weil wenn du unter Dauerstress stehst, was die meisten Menschen tun, unter Dauerreizüberflutung stehst, merkst du das ja gar nicht. Ja, dir ist das ja gar nicht bewusst, dass du das machst. Und ich habe dafür einen Burnout gebraucht, um das zu merken, ne? Oder halt an den Rande eines Burnouts zu kommen, um das überhaupt zu merken, dass ich das mache. Und dann zu verstehen, das habe ich auch gebraucht, weil ich einfach viel über den Verstand gehe und weil ich viel erst verstehen muss oder möchte, bevor ich irgendwie eine Veränderung bewirke bei mir selbst. Und ich durfte verstehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen meinem Körper und was in meinem Körper los ist und der Art und Weise, was dann mit meinen Gedanken passiert, was mit diesen Warnsignalen los ist, was die bedeuten. Und mich selber da besser kennenzulernen und Bewusstsein zu erlangen, war da für mich der erste Schritt. Und das fing aber alles mit einer Regulation an. Ne? Ja. Also dass ich zum Beispiel jeden Tag, ich habe so eine Praxis, wo ich jeden Morgen meine eigene Morgenroutine, die dauert ungefähr zwischen, je nachdem wie viel Zeit ich habe, zwischen 15 und 45 Minuten, ja, wo ich wirklich einfach mich um mich kümmere. Und zwar bevor die Kinder wach sind, bevor ich in den Tag stürze, bevor alle Menschen von außen mit ihren Bedürfnissen und Anfragen und sonst irgendwas zu mir kommen. Und das zu etablieren und auch für mich auch im Urlaub zum Beispiel umzusetzen, ja, oder in den Zeiten, wo es eben nicht der Alltag ist, das hat dafür gesorgt, dass ich heute da ganz anders mit umgehen kann. Das heißt, wenn heute Stress von außen kommt, verfalle ich natürlich noch in alte Muster. Mhm. Aber ich merke dann, dass ich es tue und ich kann dann bewusst entscheiden, es anders zu machen. Und für mich ist beispielsweise eine reine Mindset-Arbeit zu kurz gedacht. Ja, nur mit dem Kopf zu arbeiten reicht nicht, weil der Joe Dispenza sagt es immer so schön, the body becomes the mind. Und das ist genau das, es passieren halt im Körper schon irgendwelche Abläufe, bevor du überhaupt mit deinem Kopf anfängst, dagegen zu gehen oder umzudenken oder umzuprogrammieren. Das läuft alles im Unterbewusstsein ab. Und da auszubrechen, ist einfach eine Übungssache. Ja, und ich sage jetzt nicht, dass ich das immer kann. Das möchte ich auch
kurz. What?
Ja.
Ich bin enttäuscht.
Ja, Reality Check. Ich kann das nicht immer. Also ich bin auch getriggert. Ja, ich schreie meine Kinder auch nach wie vor noch an, obwohl das eines der wichtigsten Dinge ist, an denen ich arbeite. Das war von Anfang an das Erste, woran ich arbeiten wollte. Ich wollte meine Kinder nicht anschreien. dass ich überhaupt auf diese Reise gegangen bin, ja, weil ich gedacht habe, wer bist du, dass du deine Kinder so krass anbrüllst? Und was machen die, dass du so wütend wirst? Ja? Mhm. Also Wut, diese jahrzehntelange Wut, die ich unterdrückt hatte, die kam alle durch die Kinder ganz schnell nach oben. Und passiert mir immer noch, aber ich kann viel schneller mich runterregulieren. Also ich kann viel schneller im Moment dann aufhören damit. Während ich früher dann in so einer Stresstirade verfallen bin und noch tiefer mich da rein in diese Abwärtsspirale noch tiefer verfangen habe, kann ich jetzt auf einem ganz anderen Niveau anhalten und Stopp sagen. Und das ist so interessant. Ich weiß noch, als ich am Anfang, ich glaube, es war sogar ein Buch, das Buch von Dr. Joe Dispenza, dieses Ein neues Ich gelesen habe, da spricht er davon, dass man seinen eigenen Gedanken Stopp sagt. Und ich war so, wann soll ich denn das noch machen? Ja, also ich habe schon reagiert gehabt und gebrüllt gehabt und mich rein in Rage geredet gehabt, bevor ich überhaupt gemerkt habe, was da los ist. Ja, und aus dieser Reaktion rauszukommen und wieder im Fahrersitz zu sitzen, es war ein Prozess. Ja, es hat wirklich ein bisschen gebraucht. Und wie gesagt, ich sitze hier und ich bin auch der Meinung, dass das eine Reise ist und kein Ziel, jemals kommen.
Ich möchte gerne eine Sache noch mit dir besprechen, bevor ich gleich einmal auf keine Kompromisse eingehen möchte, nämlich dein neues Buch, die Kunst, du selbst zu sein und immer und im Leben alles zu bekommen, was du willst. Das ist ja groß an die Wand geworfen. Aber bevor ich da rein will, habe ich eine persönliche Frage noch. Und du hast gesagt, ich darf dich alles fragen.
Ich bin gespannt, was kommt.
Ja, ich bin gespannt, was kommt. Wir sind ja zusammen in einer Mastermind-Gruppe und haben in Schloss Elmau zusammengesessen. Wir haben schon überall zusammengesessen, aber unter anderem in Schloss Elmau zusammengesessen in Südbayern und über diverse Dinge gesprochen. Und unter anderem haben wir über deinen Prozess gesprochen oder du hast von deinem Prozess erzählt. Wir haben das gemeinsam mit anderen noch zusammen sozusagen untersucht. Da ging es um dein Branding und um, wer bist du eigentlich und was ist die Energie und deine Frequenz und wo willst du sozusagen, wo kommst du her und wo willst du hin? Und was mir in Erinnerung geblieben ist von damals, ist, dass ich, und das hatte ich dir damals auch gesagt, ich hatte immer so ein Störgefühl bei dir, nicht bei dir als Mensch sozusagen, sondern bei dir bezogen auf das, was ich sehe, wie du dich zeigst. Also Störgefühl nicht im Sinne von, ich finde das doof oder ich finde dich doof, sondern sowas wie so eine, als wenn das so eine, irgendetwas nicht passt in dem Bild von dem, wie ich dich wahrnehme, energetisch oder fühle und wie das, was ich aber sehe. Und wir haben da total viel drüber gesprochen, aber mich würde total interessieren, erstmal nochmal, wie war das dein Erlebnis dieser unserer gemeinsamen Erfahrung damals? Hast du mitgenommen und was hat sich für dich verändert? Also ja, ist ja gestartet sind wir ja mit Branding eigentlich, ne? Da ging es ja um so ganz konkrete handfeste Fragen.
Ja, ja. Also sagen wir mal so, du hast etwas ausgesprochen, was ich mich nicht getraut habe zu sagen über mich selber, weil ich mir in vielerlei Hinsicht gewisse Aspekte von mir noch nicht voll und ganz erlaubt habe. Mhm. Und das hat ganz, ganz viel auch wieder mit den Glaubenssätzen zu tun von meiner eigenen Erfahrung oder wie meine Eltern auch über die Welt gedacht haben, ja. Und wie meine Eltern über andere Menschen auch geurteilt haben. Und diese spirituelle Seite von mir, die ich tatsächlich erst durch den Tod meiner Mutter so richtig erkannt habe oder entdeckt habe und auch immer mehr und tiefer noch entdecke, tatsächlich jeden Tag, die habe ich noch gar nicht so richtig nach außen getragen, weil ich eben in so einer sehr maskulinen Richtung unterwegs war, ne? Sehr vatergeprägt, sehr, BWL ist ja auch ein maskulines Studium, da geht es um KPIs und Return on Investment Zahlen und ich bin mit einem CFO verheiratet, das heißt, das ist alles sehr linkshirnlastig gewesen, meine gesamte Karriere, mein gesamtes Leben. Und dann in so eine Spiritualität einzutauchen, ich weiß noch, als ich damals die Coaching-Ausbildung gemacht habe, haben die alle von ihren Gefühlen geredet und ich habe mir gedacht, was reden die da, ja, was für Gefühle? Und ich dachte, wir müssen doch hier mit dem Kopf und bla und kognitiv und so. Und das zuzulassen und es zu erlauben und es auch immer jeden Tag mehr zu erlauben, das ging mit ganz vielen inneren Widerständen einher. Und Das war natürlich auch ein Prozess und du hast es praktisch dann ausgedrückt, ja. Du hast mir das gespiegelt, wie das so schön ist ja im Leben. Ich bin ein Spiegel von dir, du bist ein Spiegel von mir. Und du hast es dann gesagt, ja. Du hast dann gesagt, da ist immer so irgendwas, was da nicht so ganz passte. Und ich wollte da mit der Positionierung rangehen, von meinem Kopf her, natürlich also strategisch da rangehen. Und ich habe dann im Nachgang, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, also für mich war es ein Geschenk, dass du es mir gespiegelt hast. Und der zweite Teil deiner Frage ist ja, was habe ich seitdem verändert oder wie ist es seitdem anders geworden? Ich habe mir viel mehr erlaubt, das einfach mal so zu lassen, ja, anstatt mir zu überlegen, wie, in welche Schublade ich das stecke oder wie ich mich selber in diese Schublade positioniere, es einfach mal gelassen, so wie es ist. Und das hat dazu geführt, dass ich in den letzten Monaten viel mehr Leichtigkeit hatte auch dadurch, ja, weil es nicht mehr so wie dieses, kann ich denn das vergleichen, wie dieses Ungesagte, diese unausgesprochene Wahrheit ist. Ne? Also ich rede jetzt trotzdem nicht mehr über Spiritualität, aber ich erlaube sie einfach, lass sie einfach da sein und sie ist auch gut und wichtig, weil sie einfach auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist. Also es hatte ganz viel mit meinem eigenen Klischeedenken auch zu tun.
Ja.
Und mein Klischeedenken war halt, Leute, die spirituell sind, sitzen auf irgendeinem Yogakissen, auf irgendeiner, in so einer Yogawolke mit ihren Duftstäbchen und meditieren den ganzen Tag. Ich weiß noch, als ich so am Ende war, so ausgebrannt war, da hat eine aus einer anderen Mastermind zu mir gesagt, Nicole, your mindset ist, ja, sie so, dein Mindset ist total am Ende, du musst unbedingt meditieren. Und ich so, Blödsinn brauche ich. Ich brauche keine Meditation, ich brauche einen Ads-Funnel. Aber ich habe mich dann für die Meditation entschieden.
Sehr geil. Ja, das passt doch, das ist doch eine super Überleitung, weil du hast nämlich ja auch gesagt, keine Kompromisse, ist das Buch. Und was mir total ins Auge springt, ist das, was hinten drauf steht, nämlich die Zukunft ist weiblich. Und deswegen ist meine Frage dazu, wie passt keine Kompromisse und die Zukunft ist weiblich zusammen?
Weil wir Frauen lernen, dass wir Kompromisse eingehen müssen, den ganzen lieben langen Tag. Wir können uns entweder für Karriere oder Eltern entscheiden oder Mutter sein entscheiden, ne? Zum Beispiel.
Also nicht müssen im Sinne von, das ist das, was wir tun müssen, so ist das nun mal, sondern das ist das, was wir bisher gelebt haben.
Ja, genau. Mhm. Ja, müssen, ja. Ja, also es ist halt das, was wir lernen, ne? Dass du dich immer in irgendeiner Form entscheidest. Und am Ende des Tages, also ich habe schon auch so ein paar Spezialisten gehabt, die dann gesagt haben, ja, das Leben besteht doch aus Kompromissen. Ja, also da wieder in diese Mannigfaltigkeit der Beschreibung keine Kompromisse. Für mich persönlich ist es die Kunst, eben du selbst zu sein. Das bedeutet, dass du keine Kompromisse mehr eingehst, dass du selbst bist und dir auch erlaubst, du selbst zu sein. Weil am Ende des Tages sollte es nichts Schöneres und Leichteres geben, als du selbst zu sein. Und es ist für viele, viele, viele Frauen vor allem so wahnsinnig schwer, weil sie im Großen und Ganzen die Bedürfnisse von allen anderen Menschen vor ihren eigenen stellen, inklusive übrigens der Bedürfnisse von wildfremden Menschen manchmal. Also dass es ihnen wichtiger ist, was der zum Beispiel die Bäckerverkaufsfrau über sie denkt, wenn das Kind sich nicht schnell entscheidet. So ein schönes Alltagsbeispiel. Mhm. Und dann ihr Kind dazu drängen, dass es schnell, schnell macht, anstatt das zu ignorieren und das ein Stück weit zu halten. Hat auch alles ganz viel mit emotionaler Intelligenz zu tun und mit eigenen Emotionen zu halten, mit eigenem Unwohlgefühl zu halten, zu tun. Und für mich ist es, wenn du selbst bist, dann machst du der Welt das größte Geschenk, weil die Welt dich dann als die Person sehen kann, die du halt auch in Wahrheit bist und du erlaubst dir, deine Wahrheit zu sagen. Das ist nicht immer angenehm, weil es wird immer Menschen geben, die das nicht gut finden. Aber für mich persönlich war es ein regelrechter Befreiungsschlag, ich selbst zu sein. Und das, was du mir gespiegelt hast, da habe ich noch zurückgehalten. Da habe ich mich noch nicht ganz getraut, ich selbst zu sein, aus der Angst vor Ablehnung. Aus der Angst, wenn ich mehr darüber spreche oder es mehr einfließen lasse, dass ich dann so in diesen Voodoo-Zauber hinein kategorisiert werde, in diese ESO-Schublade gesteckt werde, in die ich früher Menschen auch reingesteckt habe. Das hat natürlich alles auch mit meiner eigenen Wahrnehmung zu tun. Und wenn ich davon spreche, dass die Zukunft weiblich ist, dann ist es für mich ein Plädoyer, dass Frauen sich erlauben, das auch selber anzuerkennen. Weil ich habe mich selber in so eine Schublade gesteckt. Ich habe selber in Klischees gedacht früher. Und ich habe selber früher die größten Klischee-Denken gehabt. Ich empfand mich zum Beispiel selber als Rabenmutter, weil ich wieder arbeiten gegangen bin, als meine Tochter geboren worden ist. Und das hat dann natürlich ein Arbeitskollege zu mir gesagt. Ja, ich habe angerufen und er sagt, na, Rabenmutter, und hat natürlich die Wunde in mir getriggert, die ja selber da war. Ja. Und ich habe dann ihn aber dafür verantwortlich gemacht oder ich fand ihn dann scheiße, dass er das so gesagt hat. Und ich durfte feststellen, dass Frauen ganz oft sich das alles nicht erlauben. Sie erlauben sich nicht wirklich, sie selbst zu sein. Es ist wirklich, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. I das can Buch see a question coming.
Ja. Das Buch ist ja im Business-Kontext. Wir kennen uns ja auch über den Business-Kontext. Und du bist ja, also wie ich dich kennengelernt habe, geht es ja um, ich sag mal, authentisches Business und authentisches Personal Branding. Business. Du warst ja auch schon bei mir, bei meinen ausgebildeten Coaches und hast mit denen irgendwie ein bisschen was zu dem Thema gemacht. Für wen ist das Buch? Ist das für Leute, die lernen wollen, über das, was wir unter anderem gesprochen haben, einfach, ich sag mal, nur, nur in riesengroßen aus, wie sagt man, Anführungszeichen, sie selbst zu sein? Oder geht es vorrangig um Menschen, die irgendwie unternehmerisch oder im Business unterwegs sind und in dem Kontext sie selbst sein wollen?
Also ich habe das Buch für Frauen geschrieben, damit fangen wir am besten mal an. Und ich habe das für alle Frauen geschrieben, die ihr Leben ohne Kompromisse leben wollen. Deswegen heißt das Buch auch genau so. Muss das deswegen im Business-Kontext sein? Nein, muss es nicht. Aber es hat natürlich eine konkrete Anleitung, wie du dir eine Personenmarke aufbaust, weil ich liebe es selber, konkrete, also Handlungsaufforderungen und Tipps und so weiter, auch Dinge, die man umsetzen kann, weil ich selber eben gerne lese und schon sehr, sehr viele Bücher auch gelesen habe. Und mir fehlt ganz oft einfach so dieses Greifbare, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Das Schöne an dem Buch ist allerdings, dass du, jeder ist eine Personenmarke, wenn du so willst. Wir alle spielen Rollen und wir alle haben im Alltag ein gewisses Gesicht. Ja, wir haben es einmal in Richtung, wenn wir angestellt sind, wenn wir ein eigenes Unternehmen haben, unserer Familie gegenüber, unseren Kindern gegenüber, unserem Partner gegenüber. Und für mich ist dieses Buch für alle Frauen, also mein eigener Wunsch ist, dass das jede Frau in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat, weil es einfach so, so, so krass tief geht, wenn du es erlaubst, wenn du es reinlässt und wenn du es erlaubst, wirklich in die Tiefe zu gehen. Weil ich spreche eben von diesem Personenmarkenaufbau von innen nach außen. Und das ist der Unterschied zu einem klassischen strategischen Businessbuch, wo es darum geht, was wollen die Leute von mir sehen? Was wollen die Leute von mir hören? Sondern eher, wer bin ich? Wer bin ich in Wahrheit? Ist die erste Frage, die wir uns stellen. Und dass wir dann anfangen, das mehr und mehr selbstbewusst nach außen zu tragen. Und davon kann jeder profitieren, der sein Leben mehr in Wahrheit leben möchte, der mehr gesehen werden will für das, was da ist. Und der auch vor allem, oder die sind ja wirklich, also für mich, mir liegen Frauen besonders im Herzen. Und für die alle die, die nicht warten wollen, die in ihre eigene Schöpferkraft treten wollen, die für sich selber losgehen wollen, egal in welchem Zusammenhang. Und wenn es nur bedeutet, dass du beispielsweise klarere Grenzen setzt oder dass du um Hilfe bittest oder dass du auch mal dankbar empfängst, also auch mal wirklich so in Dankbarkeit zu sein und empfangen im Sinne von Hilfe annehmen zu können. Also wenn du in irgendeiner Form das Gefühl hast, dass du feststeckst in deinem Leben, dann ist für mich dieses Buch ein wunderschöner Toröffner in eine wunderschöne andere Welt.
Voll schön. Vor allen Dingen, was mich gerade total berührt hat, ist das, was du gesagt hast, dass das ja tatsächlich wirklich unabhängig vom Business ist, also Personenmarke. Also finde ich, als Begriff ist es natürlich schwierig für jemanden, der überhaupt nicht jetzt im Business-Kontext unterwegs ist, bin ja keine Marke, wäre nur ich. Aber im Grunde stimmt es natürlich, was du sagst, wenn man das in der Essenz betrachtet, leben die meisten von uns in einer Haltung von, was wird erwartet, wie bewerten die anderen mich, wie sehen die anderen mich, wie wirke ich wohl auf die anderen, wenn ich, keine Ahnung, meine Kinder in der Schule abhole oder wenn ich irgendwie in der Supermarktschlange stehe oder wenn ich mit meinem Mann ins Theater gehe oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei meinem Chef um eine Gehaltserhöhung oder was auch immer, es ist ja letztendlich total egal, beschäftigt sich unser Verstand ja die ganze Zeit per Default damit, wie sieht die Welt mich, anstelle von, wie bin ich und wie will ich mich zeigen. So, ne, es kommt ja immer dieses Regulativ, wie sieht die Welt mich und wie muss ich sein, damit sie mich so sieht, damit sie mich so sieht, wie ich gerne möchte, dass sie mich sieht, obwohl ich nie weiß, wie sie mich tatsächlich sieht, weil ich in die Welt nicht reingucken kann, aber die Herangehensweise eine andere ist. Das heißt, zu gucken, wer bin, wie du gerade sagtest, wie das Buch beginnt, wer bin ich eigentlich und wie will ich das zum Ausdruck bringen? Und da vielleicht noch eine allerletzte Abschlussfrage, weil das, was ich selbst am schwierigsten empfinde in diesem Prozess, egal ob das im Leben ist, mit meinen Kindern, mit Matthias, mit Freunden, in meiner Familie oder im Business, ist ja immer die Grenze bei mir oder sehe ich auch bei unseren Leuten, das eine ist herauszufinden, wer bin ich oder wie fühlt sich das in mir in echt an? Und das andere ist aber ja, so mutig zu sein, das zum Ausdruck zu bringen. Egal, ob ich jetzt sage, ja, keine Ahnung, ich will jetzt mein Marketing so zu positionieren, obwohl alle anderen sagen, ich müsste das anders machen, oder ob ich, keine Ahnung, mich mit meiner Schwester zusammensetze und das anspreche, was ich bisher noch nie angesprochen habe, oder mit meinem Mann irgendwie eine herausfordernde Unterhaltung führe oder sage, nee, ich will heute nicht kommen, weil letztes Mal, als ich bei dir war, hat es mir nicht gefallen. Also tatsächlich sozusagen, was ist der Prozess in deinen Augen? Mal davon ausgegangen, wir finden raus, wer bin ich und was würde ich eigentlich zum Ausdruck bringen, das auch tatsächlich zu tun, weil das ist ja, wo die Hölle einsetzt.
Ja, richtig. Und genau da beginnt ja auch alles in einem selber zu rebellieren. Ja.
Yeah.
Und wie ist der Prozess? Ist eine geile Frage. Also willst du von mir den 3-Schritte-Plan? Ja.
Dürfen auch 5 sein, aber ja.
Also in meinem Buch sind 7.
Okay. Ja,
in meinem Buch sind 7 Schritte.
Gut, dann haben wir ja die Antwort schon.
Ja, wo ich tatsächlich auch über dieses Ganze, also diese ganzen Zusammenhänge spreche, wie das alles zusammenhängt. Und natürlich ist es, also es kostet einfach so unfassbar viel Mut, du selbst zu sein, weil das, wie gesagt, nicht jedem gefallen wird. Und das wird nicht überall auf Applaus stoßen. Ganz im Gegenteil. Und ich habe in meinem Leben auch schon Freundschaften gehabt, die sich erfüllt haben, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht mehr so wie vorher in der Beziehung agiert habe. Also als ich angefangen habe, mich zu verändern, mich zu entwickeln, gab es genug Menschen, die das als egoistisch bezeichnet haben oder als egozentrisch. Wenn ich dann nicht mehr alles habe stehen und fallen und liegen lassen habe, um dem anderen zur Hilfe zu eilen, sondern mich erstmal um mich selber gekümmert habe, das kommt in der Gesellschaft nicht immer gut an. Ja, da kannst du schon, vor allem wenn du vorher so ein People-Pleaser warst und wenn du vorher irgendwie auch in solchen Beziehungen warst, und natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich dir erzählen würde, es ist total easy peasy und das geht mit so vielen Ängsten einher. Nur für mich gab es gar keinen anderen Weg, weil ich eben nicht das Leben der anderen leben wollte. Ich wollte mein Leben leben, meine Beziehung führen und ich hatte mir die ganzen Jahre davor reinreden lassen. Und das fing ja schon damit an, dass als ich schwanger wurde mit unserer Tochter, da hat eine Freundin zu mir gesagt, könnt ihr euch das nicht leisten, dass du zu Hause bleibst? Und ich weiß, dass das eins meiner Klischee-Denken auch war, sonst hätte sie das nicht gesagt. Aber ich habe mir reinreden lassen. Ich habe mir ihre Bewertung und ihre Art und Weise, die Welt zu sehen, zu Herzen genommen und danach versucht zu leben. Und das ist eins dieser Sätze gewesen, wo ich im Nachgang, wo innerlich in mir alles rebelliert hat, wo ich wirklich versucht habe, das zu rechtfertigen, warum ich jetzt wieder arbeiten gehe, etc., anstatt einfach zu sagen, ich will wieder arbeiten gehen, ja, weil ich bin eben kein, ich bin zwar jetzt Mutter, aber ich bin kein Muttertier und ich bewerte nicht, ja, also für mich ist jeder soll das für sich selber entscheiden, wie das Leben aussieht oder wie sie leben wollen, aber ich habe in dem Fall versucht, mich an andere Menschen anzupassen und das ist, wie gesagt, mein ganzer Körper hat rebelliert. Und ich hätte sogar zugelassen, dass es mich krank macht. Und da zu entscheiden, zu sagen, nein, ich mache das, weil ich das auch will. Das ist nicht nur etwas, was irgendein anderer von mir will, sondern das möchte ich auch. Das hat unglaublich viel Kraft gekostet. Aber dahinter stand Freiheit. Dahinter stand Freiheit. Und ich vergleiche das ganz gerne mit Training oder mit Sport. Ich mache ja jeden, du bist ja auch so ein Yogi, ne? Wir machen ja Yoga jeden Tag. Das macht nicht jeden Tag Spaß. Und das ist, tut auch mal weh in Form von Muskelkater. Aber danach fühle ich mich einfach so viel mehr mit mir selber verbunden und in meinem Körper zurück, dass es jeden Tag, wo ich mir denke, ich habe keinen Bock, ich will nicht oder ich ja, heute nicht, ist mir zu anstrengend, dass ich doch da durchgehen kann, durch diesen vermeintlichen Schmerz erstmal oder vermeintlichen Mindfuck erstmal, der dem vorangeht. Und für mich ist es, selbstbestimmt zu leben, fängt bei mir selber an und nicht bei irgendwas im Außen.
Ja. Word.
Word.
Mic drop, würde ich sagen. Selbstbestimmtes Leben fängt bei mir an. Ja, aber das ist total schön, weil es geht eben darum, und ich bin sicher, da können wir eine ganze Menge von dir lernen in deinem Buch, einfach da nicht, also das nicht als leeres Instagram-Zertifikat zu nehmen, weil das kann man, Zitat, also ne, Leben, selbstbestimmtes Leben fängt bei mir an, kann man auch so, oh ja, das klingt irgendwie nett, scroll weiter, sondern da. Und das ist das, was ich immer mehr feststelle, dass es einfach verschiedene Schichten und Bewusstseinsebenen gibt, sowas zu reinzulassen, landen zu lassen, zu integrieren, damit zu sein, darauf rumzukauen. Und dann auf diesem Weg, der dahinter liegt, hinter dem Zitat, einfach Schritt für Schritt weiterzugehen. Und das ist ja eine Forschungsreise, auf der du bist, auf der ich auch bin, die nicht mit einem Buch getan ist und die nicht irgendwie mit 2, 3 Jahren, 10 Jahren Weiterentwicklung getan ist, sondern das ist irgendwie ein Prozess, das ist ein Weg. Mhm. Und ich finde es total schön, dass du das verbindest sozusagen. Also lass uns Frauen mal supporten oder lass uns Frauen mal zusammenschließen und unseren Weg finden und rausgehen und mutig sein gemeinsam und lass uns mal das Marketing, ob es jetzt im Persönlichen ist oder im Business, tatsächlich anders denken und losgehen und rausgehen und dann noch mit einer konkreten Anleitung. Also everyone listening, dieses Buch ist schon bevor, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht erschienen, es ist nämlich heute der 2. April, wo wir das aufnehmen, nächste Woche an deinem Geburtstag, am 47. Geburtstag, am 11. April kommt es raus und ist schon jetzt Amazon Bestseller. I'm so proud. Voll schön. Richtig cool. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Es ist auch, ich sag mal, das ist für mich tatsächlich, ne, als Frau der Effizienz. Ein Buch, was nicht an Tiefe vermissen lässt, aber trotzdem kurzweilig ist. Es ist ein kleines, kurzes, also dünnes Buch. Was ich tatsächlich ganz schön finde, weil manches Mal finde ich gerade solche Bücher, die so persönliche Weiterentwicklung im Business verbinden, wenn das halt so dicke Schinken sind, denke ich immer so, ja, können wir den Inhalt in kürzer haben, weil ich bin schon interessiert, aber ich würde gerne nicht 3 Monate investieren, sondern ich möchte gerne das tatsächlich direkt haben und investieren. Deswegen finde ich es total schön. Ich finde es super. Und was mich besonders freut, um noch einmal anzuhaken an dem, an unserer persönlichen Unterhaltung in Schloss Elmau. Was ich nämlich finde, ist, dass das Titelbild und für diejenigen, die jetzt nicht auf YouTube sind, sondern die es tatsächlich hören, guckt euch das mal an. Überall, wo man Bücher finden kann, findet man auch dieses Buch, das wie du aussiehst auf diesem Buch, also das Coverbild. Ich weiß, du hattest auch eine Abstimmung gemacht da. Da siehst du halt, also da repräsentierst du das, was ich damals angesprochen habe. Also diese diese irgendwie nachdenklich, aber gleichzeitig, ich sag mal sowas wie wilde, ich würde fast sagen, mir kommt immer das Wort wütende Frau und wütend nicht im Sinne von sowas wie, ich bin reaktiv auf etwas im Außen, sondern eher, und das hatte ich dir damals, glaube ich, auch gesagt, im Yoga gibt es ja diese verschiedenen Gottheiten und da gibt es unter anderem Kali, eine, die Göttin, die mit den, ich weiß gar nicht, wie viele Arme sie hat, 6 oder 8 oder 9 Arme, die sozusagen zerstört und die zerstört das, was auf dem Weg nicht mehr funktional ist, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Und das ist das für mich, was du von der Frequenz, in der Energie, in der ich dich wahrnehme, was in dir schlummert. Deswegen für alle die Bock haben, das hinter sich zu lassen, was also das zu zerstören in sich selbst erstmal ja nur, was sie davon abhält, loszugehen oder ne, das, was uns davon abhält, loszugehen. Ich glaube, da bist du mal bei dir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Kali, Nicole Kali Wehn.
Wow, Jana, danke schön.
Hast du mich gerade Jana genannt?
Dana habe ich dich genannt.
Also Jana verstanden, witzig.
Weil ich hatte die Hand vor und wahrscheinlich Dana. Jana, genau.
Jana, ja.
Ja. Du hast mich eben Kali genannt.
Ja, ich habe dich Kali genannt, siehst du? So kann man, so schnell kann es gehen. Ja, also, ich danke dir. Ich danke für deine Zeit, für das ehrliche, offene Teilen von deiner Geschichte. Es ist manchmal müssen wir, glaube ich, durch diese verrückten Zeiten gehen, wie irgendwie einen lieben Menschen aus dem Nichts zu verlieren, um aufzuwachen. Und auch wenn das natürlich eine ultra schmerzhafte Geschichte ist und ich mir für dich wünschen würde, dass du deine Mutter noch hättest, können wir ihr gemeinsam alle auch dankbar sein, dass sie dich auf diese Art und Weise auf diesen Weg gebracht hat. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich nicht kennengelernt.
Nee. Also das ist wirklich, ich kann heute das Geschenk in dem traumatischen Erlebnis erkennen. Und ich kann das annehmen, das Geschenk.
Ja, ich danke dir.
Danke.
Und ich wünsche dir ultra viel Erfolg mit deinem Buch.
Danke, 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 danke.
Ich sag mal, darf ich vorstellen, die Göttin Kali. Die Göttin, die all das zerstört, womit wir uns im Weg stehen, so dass der Weg frei ist, um das zu leben, wer wir eigentlich sind. Ich hoffe, das landet bei dir in einem Ort in dir, so dass du den nächsten Stein aus dem Weg räumen kannst. Ich finde, dieser Weg ist besonders. Ich bin seit vielen, vielen zig Jahren auf diesem Weg und habe das Gefühl, es sind immer noch viele Steine im Weg und jedes dieser Gespräche berührt einen weiteren Teil in mir. Es hat mich besonders berührt, von ihrer Erfahrung zu hören, ihren Vater zu verlieren, insbesondere ihre Mutter zu verlieren und dann aufzuwachen und dieses Gefühl zu haben von krass, okay, 22 Jahre noch hätte ich, wenn ich so alt werde wie meine Mutter und nicht immer wieder dem Glauben zu verfallen, wir haben so viel Zeit, weil das haben wir nicht. Und ich finde die Idee, ohne Kompromisse zu leben, super schön. Und zwar nicht ohne Kompromisse im Sinne von, ich bin kompromisslos und lebe nach mir die Sinnflut, sondern kompromisslos bezogen auf die Integrität zu mir selbst. Das ist ein, finde ich, herausfordernder Weg und gleichzeitig einer der schönsten Wege überhaupt. Einer der Wege, die am meisten Mut erfordern, glaube ich. Und gleichzeitig für mich ein alternativloser Weg, weil wie wir alle nicht wissen, wann unser Herz aufhört zu schlagen, wann unser Weg hier vorbei ist, macht es doch Sinn, unterwegs eine gute Zeit zu haben und mehr von dem zum Ausdruck zu bringen, was in uns schlummert. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für dich. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und ich denke an dich. Bis nächste Woche, deine Dana.